Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Wir machen da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Für alle, die nicht wissen, was wir letzte Woche besprochen haben, überhaupt kein Problem. Ich wiederhole alles, was ihr wissen müsst. Thema letzte Woche war Liebe. Liebe im neuen Bund. Und dahinter steckt die Idee, dass wir uns dieses Jahr mit dem Alten Testament beschäftigen. Deswegen auch dieser Bibelleseplan durch weite Teile des Alten Testaments. Und wir betrachten dabei immer mal wieder ein und dieselbe Frage. Die Frage geht so: Wie übertragen wir eigentlich die moralischen Gebote des Alten Testaments, des alten Bundes, des Bundes, der am Berg Sinai mit dem Volk Israel geschlossen wurde, wie übertragen wir diese Gebote eigentlich in den neuen Bund? Vor allem ist das wichtig, weil der Herr Jesus mal an einer Stelle Folgendes sagt, Matthäus 5, Vers 19 und 20: Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. So, das sagt er, und damit man auch ein bisschen versteht, was er meint, ja, er sagt ja hier, kein Jota, das ist der kleinste Buchstabe. Und dann sagt er, nicht einmal ein Strichlein, das ist noch weniger, das ist ein Teil eines Buchstabens, soll vergehen. Das Gesetz hat also eine bleibende Bedeutung. Die Frage ist in dem Zusammenhang, welche? Versteht ihr, ja? Es bleibt, aber wie? Und deswegen ist es total interessant zu sehen, dass Jesus das hier seinen Jüngern nochmal sagt. Es geht nicht, dass wir ein noch so kleines Gebot in der Bibel auflösen. Auflösen im Sinne von für ungültig erklären. Ja, wir sollen auch die kleinen und die vermeintlich unwichtigen Gebote, die sollen wir ernst nehmen. Wir sollen sie tun. Wir sollen sie lehren. Das ist Job für die Leute hier vorne, dass sie euch damit irgendwie in Verbindung bringen. So, und damit man jetzt genau weiß, was denn damit gemeint ist, weil man kann jetzt alles Mögliche denken, bringt der Herr Jesus konkrete Beispiele. Matthäus Kapitel 5, Vers 21 ist so ein Beispiel. Ihr habt gehört, alter Bund, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jetzt springen wir in die Prinzipien des neuen Bundes, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wenn du deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und bring deine Gabe da. Also im alten Bund geht es ums Töten, im neuen Bund, merken wir, geht es um Versöhnung. Aus dem du sollst nicht töten, wird ein Suche mit aller Kraft nach intakten Beziehungen. Der Mord ist einfach mal nur, naja, die Art von Beziehungsabbruch, die eine Gesellschaft halt ahnden muss. Aber eigentlich fängt, du sollst nicht morden, du sollst nicht töten, da an, wo ich ohne Grund auf jemand anderen zornig werde. Ja, wo sich dieser Zorn dann in Form von Unmut, dieses Raka ist eigentlich kein Wort, ist, ja, das ist Raka, wo sich das anfängt, so, wo ich den Unmut so rauslasse. Und wenn ich dann auch noch jemand anders mit Worten diffamiere, du Narr, dann bin ich weit jenseits von Gut und Böse. Da bin ich schon richtig, richtig falsch unterwegs. Jesus stellt uns im Neuen Bund also die Frage, Wozu ist das Gebot, du sollst nicht töten oder morden, da? Wo fängt das Böse in deinem Herzen eigentlich, in deinen Gedanken? Wo fängt das an? Und was Jesus hier für das Morden tut, kann man jetzt für alle moralischen Gebote des Alten Testaments tun. Man kann sie als Ausdruck des Liebesgebotes verstehen. Und jetzt kommt der Clou. Man kann das sogar für das Liebesgebot des Alten Testaments machen. Da heißt es ja im Alten Testament, 3. Mose 19, Vers 18, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und wir merken, du sollst lieben, Liebe hier als Gegenteil von Rache, als Gegenteil von Groll. Es ist aber halt nur so, dass, wenn wir das lesen, kannst du sagen, check, check, aber jetzt kommt Jesus und zeigt uns am Kreuz, was er unter Liebe versteht. Und sagt, hey, ich hätte da eine Idee, wollt ihr nicht so lieben, wie ich euch geliebt habe? Und dann bedeutet das plötzlich, 1. Johannes 3, Vers 16, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat, auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Merkt ihr, das ist eine ganz andere Qualität. Das ist nicht nur, du sollst dich nicht rächen, du sollst nichts nachtragen, sei nicht so grollig, sondern sei bereit für die Geschwister, für die Leute, die hier sitzen, für die Leute, die mit dir in einer Gemeinde sind, für die du Bruder oder Schwester geworden bist, sei bereit für diese Leute dein Leben zu lassen. Das ist die Qualität von Liebe, die Gott fordert, die er vorlebt und fordert. So, wir sind jetzt einen Schritt weitergegangen und haben letztes Mal uns 1. Korinther 13 angeschaut, weil dort wird diese Liebe praktisch beschrieben. Ich lese den Text nochmal vor. 1. Korinther 13 ab Vers 4. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. So verhält sich Liebe. Und wenn wir uns kurz nochmal vergegenwärtigen, was ich gesagt habe zu dem, du sollst nicht töten, dann wissen wir, worum es jetzt geht. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, okay, wo bitteschön fängt jetzt, wenn wir wissen, was Liebe ist, wo fängt bitteschön das lieblose Verhalten eigentlich an? Also Liebe ist, heißt es hier, langmütig, im Sinne von geduldig, im Sinne von fröhlich den anderen ertragend. Das heißt übrigens, kleiner Einschub, das heißt nicht, dass man Leute, die jeden Gottesdienst zu spät kommen, nicht auch mal daran erinnern darf, wann der Gottesdienst anfängt. Das heißt nur, wir tun das nicht, weil wir ungeduldig oder genervt sind. Ja, wir tun das schon, aber aus einer anderen Motivation heraus. Wir tun das, weil wir dem anderen helfen wollen, selber höflicher und liebevoller zu werden, jemand zu werden, der mehr wie Jesus ist. Wir tun das aus einer anderen Motivation heraus. Wir müssen verstehen, manchmal ist das gleiche Tun mit der falschen Motivation falsch, nicht weil man das weil man die Sache selber tut, sondern weil die Motivation falsch ist. Augenrollen, ungeduldig sein, kann Sünde sein, den anderen ansprechen, in Liebe ermahnen, völlig in Ordnung. Aber bleiben wir beim Thema Ungeduld. Wo fängt Ungeduld und Intoleranz an? Wir hatten beim letzten Mal so eine Übersicht. Und diese Übersicht, die finde ich nach wie vor genial. Da wird so das Thema Liebe, wie 1. Korinther 13 die unterschiedlichen Punkte beschrieben sind, eingeteilt in ganz links die Tugend, dann fast richtig, also ehrlich gemeint, aber im Verhalten halt schon daneben, dann verdeckt Ungehorsam, das heißt irgendwie deutlich destruktiv, aber der so auftritt, möchte nicht, dass man merkt, dass er so drauf ist, wie er drauf ist, und dann die Untugend, also zum Schluss voll daneben, konträr zur Liebe. Ich werde diese Liste jetzt nicht nochmal durchgehen, weil wir hatten sie ja letztes Mal und ihr dürft sie mit nach Hause nehmen. Wer sie irgendwo runterladen möchte, ich habe sie auf frogwords.de auf der Startseite oder wenn man das später mal nachhört, unter dem Stichwort Liebe im neuen Bund. Da ist diese Folie. Ich habe euch letzte Woche darum gebeten, dass ihr für euch den Zettel, den habt ihr ja schon gekriegt, dass ihr mal umkringelt, wo ihr seid. Und ich habe mir dann gedacht, ich zeige euch, wie es bei mir aussieht. So, okay? Das ist meine eingekringelte Liste. Und da merkt man, da ist schon eine ganze Menge auf der linken Seite, wo ich denke, ja, machst du eigentlich schon ganz richtig. Und dann gibt es da so ein paar Punkte, wo ich sage, naja, da ist Luft nach oben. Da treffe ich mich. Ja? Da, also, ich kann euch ein paar Dinge zeigen. Also, ich habe hier eingekringelt bei Selbstlosigkeit. Also, da ist Luft nach oben im Sinne von, ich wäre gern selbstloser. Im Sinne von, ich tue die Sachen vielleicht doch manchmal, die ich so tue, mit der stillen Hoffnung, ich weiß nicht, dass ich dann doch von den Ältesten einen Fresskorb kriege oder so. Versteht ihr, ja? Irgendwie sowas, wo man sich selber so ganz ehrlich hinterfragt, mal, wie selbstlos bist du eigentlich? Oder bei lässt sich nicht erbittern. Ja, da hat jemand von mir so ein Bild geklaut und dann einen diffamierenden Song auf YouTube gemacht. Und das ist eigentlich nur böse. Ja. Und dann kriegst du das mit und ich weiß, dass der eigentlich die ganze Zeit gegen mich wettert. Aber im ersten Moment, wo man es mitkriegt, ist das dann halt schon, also man fühlt sich so ein bisschen gekränkt, so dieses lässt sich nicht erbittern, so diese innere Ruhe und Gelassenheit. Weißt du, wenn man das erste Mal da drauf schaut und sich den Text durchliest, dann denkt man sich so, da ist für mich einfach noch Luft nach oben. Oder aber ich habe auch gemerkt, ich neige ein bisschen dazu, wenn es um Sünde geht, zu lange wegzuschauen. Also ich schaue weg bei anderen Leuten und wenn ich dann aber was sage, dann werde ich manchmal zu grob, weil ich habe zu lange weggeschaut. Ich hätte früher vielleicht was sagen sollen. Oder ich habe bei mir gemerkt, so die ganz schrägen Vögel, ich würde niemanden fallen lassen, das ist der hier unten, ja. Ich würde niemanden fallen lassen, das ist nicht mein Ding. Aber mal so zwischendrin keinen Bock mehr auf den anderen haben, das gibt's schon, leider. Und dann ist mir aufgefallen, gib uns mal noch die Folie bitte. Und dann ist mir aufgefallen, hier hinten, ja, da ist so ein Begriff Lästerung. Den habe ich gelesen und dachte, Jürgen, das machst du manchmal. Also nicht so auf diese ganz fiese, böse Weise. Man kann auch sehr nüchtern lästern, indem man einfach nur die Fakten zusammenträgt. So, das bin ich, okay? Keine Ahnung, wie ihr drauf seid. Ich weiß auch nicht, ob ich mich überall richtig einschätze. Noch nicht mal darum geht es. Es geht darum, dass ihr ein bisschen versteht, aha, wenn ich zusammen bin, male ich mal meine Kringel. Seid ehrlich, aber seid bitte auch barmherzig, seid eher ein bisschen zu nett. Schaut mal, wo in eurem Leben gibt es einfach noch in puncto Liebe, wenn ich Liebe lebe, so wie der neue Bund sich das wünscht, mit einem Vorbild, der am Kreuz für mich stirbt, wo gibt es da in meinem Leben noch Entwicklungsbedarf? So, wenn ihr das gemacht habt, die Frage, was kommt dann? Und ich habe den Eindruck, an der Stelle bei der Frage, was kommt dann, merkt man besonders den Unterschied zwischen altem und neuem Bund. Im alten Bund, im Alten Testament geht es ganz stark darum, Sünde in meinem Leben zu entdecken, zu begreifen, dass ich verloren bin. Das ist die Idee des Alten Testaments. Das möchte mir vermitteln, du brauchst einen Retter. Im neuen Bund weiß ich das aber schon. Ja, versteht ihr? Ich hätte mich ja nicht bekehrt, wenn ich nicht wüsste, dass ich ein Sünder bin. Wir haben das ja im Zeugnis vorhin gehört. Ja? Ich weiß, was ich ausgefressen habe. Ich habe die Liste der Sünden vor Augen. Und deshalb geht der neue Bund auch über den alten Bund hinaus. Im alten Bund merke ich, ich bin Sünder. Im neuen Bund geht es darum, wie man Liebe lebt. Im neuen Bund geht es darum, dass Gott selber meine Seele heilt, dass er mich zu einem Liebhaber macht, und zwar zu einem Liebhaber von Menschen und letztlich auch zu einem Liebhaber Gottes. Es ist wirklich wichtig, dass wir diesen Unterschied zwischen altem und neuem Bund gut verstehen. Man kann nämlich auf diese Übersicht mit den Kringeln, wenn ihr sie denn gemacht habt, man kann da drauf schauen und man kann dann denken, boah, wenn Gott das alles von mir will, dann bin ich ja nie fertig. Und die gute Nachricht lautet, stimmt. Du bist nie fertig. Deswegen kann Jesus auch formulieren, Matthäus Kapitel 5, Vers 48, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist mal ein Ansatz, oder? Sei vollkommen, wie Gott vollkommen ist. Da kann man nur sagen, ouch. Ja, entweder meint er das nicht ernst oder er meint es auf eine Weise ernst, dass wir begreifen müssen, dass es im neuen Bund nicht darum geht, vollkommen einem Maßstab Genüge zu leisten, den Gott uns gibt. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Gott sucht nicht Perfektion, sondern Gott sucht Ehrlichkeit. Und ich habe das oft gepredigt und ich denke, ich werde es noch oft predigen. Gott hat kein Problem mit deiner Sünde. Er hat nur ein Problem damit, dass wir Sünde verstecken, dass wir uns selber belügen und dass wir uns hinstellen und sagen, hey, wir sind die Guten. Das sind wir nämlich nicht. Und wenn du diese Übersicht anschaust und denkst, boah, nicht noch ein Anspruch, was will Gott denn noch alles von mir? Wenn das deine Gedanken sind, lass mich dir von hier vorne sagen, dann bist du noch nicht in der Freiheit Gottes angekommen. Noch nicht frei, wie Gott dich frei machen möchte. Diese Übersicht hier ist eine brutale Aufdeckung unserer Schwachheiten. Ich glaube, ich kann das so sagen. Wenn hier einer sagt, ich habe nur auf der linken Seite die Kringel gemacht, mir ist überhaupt nichts eingefallen. Super, ja? Erklär mir, wie du das hinkriegst. Ich würde gerne dich als Vorbild haben. Aber dieses brutale Aufdecken von Schwachpunkten in meinem Leben ist Gottes Geschenk an dich. Es ist eine Sammlung von genialen Ideen, die Gott mir gibt, damit ich verstehe, wie ich mehr wie Jesus werden kann. Und wisst ihr, nicht nur mehr wie Jesus, wie ich mehr ich selber werden kann. Aber nicht nur das, nicht nur ich selber werde mehr ich werde brauchbarer, ich werde reifer, ich werde bessere Beziehungen leben. Das heißt, wenn Gott dir deine blinden Flecken zeigt, wenn er deine Schwachpunkte aufdeckt, die Lügen, die du glaubst, diese komischen Glaubenssätze, mit denen du dein Leben irgendwie anfüllst, dann macht er das immer nur mit einem einzigen Ziel, weil er es hemmungslos gut mit dir meint. Das müssen wir verstehen. Gott meint es hemmungslos gut mit uns. Lasst uns als Kinder Gottes das bitte verstehen. Wir dürfen an die Güte Gottes glauben. All das, was wir über Liebe gelesen haben, das ist Gott selber für uns. Ja, 1. Korinther 13, 4 bis 7, diese Begriffe, da kannst du immer einsetzen, Gott ist so im Umgang mit mir. Gott ist ein Gott, der Zeit hat, der geduldig ist, der gerne gibt, der uns jeden Fortschritt gönnt, der uns nicht überfordert, der selber bereit ist, alles zu geben, der sich nie zurückzieht, der uns immer wieder neu vergibt, der null Freude daran hat, dass Sünde unser Leben kaputt macht. Er ist ein Gott, der immer auf unserer Seite dasteht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieser verlorene Sohn, dieses Gleichnis, wo der Vater da steht, wartend auf den Sohn, dass er endlich umkehrt. Ist das nicht berückend? Da ist einer, der gibt uns nie auf. Selbst wenn wir gerade dabei sind, bei den Schweinen quasi unseren Kopf in den Trog zu stecken, dann ist er immer noch auf unserer Seite. Mir ist es so wichtig, dass wir den Unterschied zwischen Altem und Neuem Bund verstehen, diese unterschiedlichen Prinzipien, dass wir nicht das, was im Alten Bund wichtig war, Sünde zu entdecken, in den Neuen Bund hineinlesen, sondern dass wir begreifen, wenn Gott uns zeigt, was Liebe ist, und wo wir uns noch verändern dürfen, dann ist das ein Dürfen. Es ist ein Vorrecht. Ich darf anders werden. Es ist sein Geschenk. Es ist Gnade. Wisst ihr, wenn ich mit meinem Enkel Daniel Schach spiele, dann mache ich das manchmal, wenn er so einen weniger guten Zug macht. Dann weise ich ihn darauf hin und sage, schau, wenn du den Zug jetzt machst, dann kostet dich der Zug den Springer. Und dann nimmt er den wieder zurück. Versucht es anders. Das mache ich doch nicht, weil ich meinem Enkel beweisen will, was ich für ein toller Schachspieler bin. Das mache ich doch für ihn. Und Gott ist genauso. Wenn er dir zeigt, wo du gerade dabei bist, einen falschen Zug zu machen, der dich hinten raus viel mehr kostet, als du das vielleicht jetzt einsiehst, dann ist das doch für dich. Und das ist die Liebe Gottes im neuen Bund. Die Männer von unserem Click-Stop-Zoom-Treff, die haben letzten Montag sich unterhalten über, was macht Sünde alles im Leben kaputt, war, glaube ich, das Thema. Und ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt da was aufgeschrieben, glaube ich. Ja? Man kann die Ergebnisse, was Sünde alles im Leben eines Menschen, gerade eines Mannes, kaputt macht, man kann das bei denen sich mal abholen. Ja? Also Dennis wird euch das gerne weiterleiten. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Sünde macht kaputt. So, jetzt wissen wir, mir ging es nochmal um die Haltung. Wie schaue ich auf die Kringel? Und jetzt kommen 5 Punkte, wie man ganz konkret mit den Baustellen umgeht, die man entdeckt. Also da, wo der Kringel nicht ganz links ist. Punkt 1, ich freue mich. Das ist der wichtigste Punkt. Ich freue mich über das Vorrecht, einen Maßstab im Leben zu haben, der ewig ist. Also ein Maßstab, der sich nicht alle paar Jahre neu dem Zeitgeist anpasst und wo du nicht weißt, ob das, was ich heute noch tue, morgen schon richtig ist. Also heute soll ich noch eine Frau haben und morgen sollen es 2 sein. Versteht ihr? Da ändert sich erstmal nichts bei Gott. Und deswegen die erste Reaktion, wenn du eine Sünde in deinem Leben entdeckst, die erste Reaktion ist, Halleluja, ich hab dich. Das ist cool. Das gilt natürlich jetzt erstmal für die Leute, die bekehrt sind. Wenn du hier sitzt und sagst, ich bin eigentlich noch gar kein Christ, Jesus ist nicht Herr in meinem Leben, ich bin noch nicht bekehrt, dann ist, wenn ich Sünde entdecke, das natürlich eine ganz andere Geschichte. Einfach weil ich, wenn ich im Wort Gottes dann Sünde entdecke, begegne ich meinem Richter. In Johannes 12 heißt es dazu, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Also wenn ich noch nicht bekehrt bin, ist das Wort Gottes mein Richter. Dann will es mich dazu auffordern, dass ich ganze Sache mit Gott mache. Dass das, was wir im Zeugnis gehört haben von Christina, dass das in meinem Leben Realität wird. Dass ich ein Kind Gottes werde durch den Glauben an den Herrn Jesus, der für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Aber wenn ich das habe, wenn ich sage, ich bin Kind Gottes und du triffst auf die nächste Sünde in deinem Leben, tschakka, Halleluja, ich hab dich. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ich bekenne sie. Sünde ist dazu da, bekannt zu werden. Und da spielt es keine Rolle, ob das nur so ein bisschen lieblos ist oder volle Kanne daneben. Ich bekenne sie. Und jetzt könnte jemand sagen, Jürgen, soll ich wirklich in Augenrollen bekennen? Oder wenn ich so ein bisschen eingeschnappt war? Oder so ein bisschen nachtragend? Gute Frage. Gegenfrage, was hält dich davon ab? Warum nicht? Ist das, wenn du die Frage stellst, Weisheit oder Dummheit? Steckt hinter der Frage der Geist Gottes oder steckt vielleicht so dein Ego, dass sich Gott doch nicht beugen will? Also ich glaube, die Antwort ist klar. Wir dürfen und sollen jede Sünde bekennen. Achtung, wir bekennen das, was wir erkennen. Wenn du eine Sünde nicht erkannt hast, kannst du sie nicht bekennen. Das ist schon klar. Aber da, wo ich Sünde erkenne, soll ich auch nicht nach Ausflüchten suchen, sondern ich soll ehrlich werden. 1. Johannes 1, Vers 8 und 9. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Du bist kaputter, als du dir das vorstellen kannst. Glaub mir. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Gott ist treu und Gott ist gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also auch den kleinen Scheiß in deinem Leben, wo du denkst, bah, mein Tipp, bekennen. Ist einfach mein Tipp. Bekenne das Zeug. Dritter Punkt. Werde Experte. Beschäftige dich mit deinen Kringelsünden. Lerne Bibelverse auswendig. Unterhalte dich mit anderen darüber, wie es ihnen damit geht. Stell dir vor, wir würden uns unten beim Kaffee, würde einer den anderen fragen, sagen, hey, fällt es dir eigentlich auch so schwer, innerlich nicht zu stöhnen, wenn da immer Leute zu spät zum Gottesdienst kommen? Wie geht es dir damit? Wie schaffst du das eigentlich so höflich und ruhig zu bleiben? Findest du das nicht auch total respektlos und doof? Kann man ja mal den anderen fragen. Wie machst du das? Ich merke, bei mir brodelt es, bei dir brodelt es nicht. Sag mal, warum brodelt es bei dir nicht? Werde Experte. Schau dir deine Sünde von allen Seiten an. Welches Verhalten fördert das? Das Falsche. Also welches Verhalten fördert Sünde? Wann und wo bist du besonders anfällig? Ja, wenn ich wenig geschlafen habe, ein bisschen zu viel Alkohol getrunken, keine Ahnung, ja, Stress mit den Kiddies hatte. Okay? Gibt es noch Leute, die du um Vergebung bitten musst? Finde Worte für das, was du da tust. Das ist ganz wichtig. Gib dem Tun Worte. Wir können nämlich nur das ändern, was wir benennen können. Das ist ein bisschen blöd, aber du musst sagen, ich mache das falsch, um dann darüber nachzudenken, wie du es anders machst. Und es gibt noch einen anderen Grund. Jetzt stell dir vor, du bist Experte in Sachen Augenrollen und ein bisschen eingeschnappt sein. Weißt du was? Du wirst zum Segen für ganz viele andere, weil du kannst mit deinen Erfahrungen anderen helfen. Wie viele Leute haben an der Stelle vielleicht ein Problem? Du bist doch nicht der Einzige oder die Einzige. Jetzt kannst du sagen, kannst du ein Schild hochhalten, ich bin Experte in Sachen Augenrollen. Ja? Immer wenn euch das passiert, weiß ich, wie es geht. Ja? Hab ich durch. Hat mich, was weiß ich, 5 oder 10 Jahre gekostet, aber ich bin durch. Ich weiß, wie es geht. Ja? Also alle Augenroller zu mir. Alle ein bisschen eingeschnappt Seienden zu mir. Das könnt ihr doch tun. Wir brauchen Experten, wir brauchen solche Leute, die uns an der Stelle helfen. Punkt 4, bete dafür. Okay, manche Tipps sind so banal und kommen so oft, dass ich sie fast mich nicht traue, immer wieder zu predigen. Und doch, mach eine Liste mit deinen Lieblingssünden, ist doch klar. Wenn du die noch nicht hast, fang heute damit an. Schreib dir deine Lieblingssünden auf, bete jede Woche dafür, du darfst auch dafür fasten. Du darfst auch dafür beten, wenn du keinen blassen Schimmer hast, was du ändern sollst. Das ist nicht schlimm. Du kannst beten, Gott, ich habe diese Sünde und ich habe keine Ahnung, was ich dagegen tun soll. Ja, ist so. Dann bete wenigstens dafür. Der erste Schritt ist beten. Sei doch einfach ehrlich. Bete darum, wie Gott dir helfen kann, was du bräuchtest. Vielleicht brauchst du Weisheit, vielleicht brauchst du andere Menschen, die dir Tipps geben, ein gutes Buch, eine gute Predigt, eine passende Bibelstelle. Bete dafür. Jakobus 4 heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das ist so ein ganz uriger Vers, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Persönlich denke ich, dass zu wenig für sich selber beten der wahrscheinlich größte Fehler ist, den ich als Christ begehen kann. Und wenn wenig Gebet für andere verwerflich ist, dann ist wenig Gebet für sich selbst einfach nur dämlich. Umbete deine Sünden. Bitte Gott darum, dass er dir zeigt, wie kaputtmachend sie sind. Ja, dass du so ein bisschen aggro wirst im Blick auf die Dinger. Dass er dir Ideen gibt, wie du die wieder los wirst. Dass du vielleicht verstehst, warum ist das so attraktiv in meinem Leben? Das ist ja auch mal eine Frage. Dass du überlegst, wer könnte mir helfen? Und dieses Wer könnte mir helfen, das ist ziemlich wichtig. Wer könnte mir im Kampf gegen diese oder jene Sünde eine Hilfe sein? Vielleicht ein Gebetskreis? Vielleicht ein Rechenschaftspartner? Vielleicht ein Freund, der mir väterliche Identität zuspricht, die ich von meinem eigenen Vater nie gehört habe? Vielleicht ein Bibellehrer, der mir ein paar Zusammenhänge erklärt, ein guter Therapeut? Bete, dass Gott dich führt und dir zeigt, wer dir helfen könnte. Wisst ihr was? Wir gehen gemeinsam einen Weg. Wir humpeln als Gemeinschaft den Weg Richtung Himmel. Und deswegen darf einer den anderen stützen. Wir wollen alle miteinander Schritt für Schritt Jesus ähnlicher werden. Und ich habe euch erzählt, dass ich diese Gedanken auf einer Gemeindefreizeit vor 2 Wochen entwickelt habe. Und ich habe den Geschwistern damals gesagt, Frösche kommen nicht ans Ziel. So, jetzt ist mein Spitzname der Frosch, meine Seite heißt Frogwords, warum disse ich jetzt Frösche? Ganz einfach. Im Kopf von manchen Christen steckt die Idee, wenn es um Heiligung geht, dann muss ich so hopp, hopp, fertig. Ja, also als würde man so zweimal hopsen müssen und dann wäre man irgendwie mit der Heiligung fertig. So hopp, hopp, wie Jesus. Und jetzt muss ich euch sagen, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Es tut mir schrecklich leid. Ich liebe Frösche. Ich finde Frösche total cool, wirklich. Aber sie sind kein Vorbild in puncto Heiligung. In puncto Heiligung ist das beste Vorbild eine Schnecke. Weil so eine Schnecke, ich weiß nicht, ob du mal so eine Schnecke angeschaut hast, so eine Schnecke hört einfach nicht auf, vor sich hin zu schleimen. Ja? Die schleimt einfach so kleinteilig immer weiter. Die hört einfach nicht auf. Und das ist der Clou bei Heiligung. Bei Heiligung geht es nicht um hopp, hopp, Jesus. Sondern es geht wirklich darum, Minischritt, 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 Mini, 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 Schrittchen, Minischritt, Minischritt. Schleim, 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 Schleim. Bloß nicht aufhören. Du gehst jeden Tag einen Mikroschritt weiter. Und indem du das gehst, indem du praktisch was tust, und das kann was völlig Banales sein, das kann ein Zettel im Bad am Spiegel sein, wo du einmal am Tag drauf schaust. Ultra banal. Das bringt dich am Ende ans Ziel. Deswegen, die ersten vier Punkte waren, sich freuen, Experte werden, Sünde bekennen, Sünde ins Gebet nehmen. Super Tipp als Hausaufgabe. Ich weiß, Hausaufgaben von hier vorne, die sind uncool. Aber stell dir vor, du würdest für die Gemeinde Fürbitte tun. Okay? Stell dir vor, du hättest so Listen von Gebetsanliegen, wo du sagst, die sind so toll, die würde ich gerne regelmäßig für die ganze Gemeinde einfach pauschal beten, so wie der Herr Jesus in Johannes 17 auch für uns pauschal betet. Jetzt stell dir mal vor, du würdest zu jeder Zeile aus der Übersicht ein Gebetsanliegen, so einen Block von Gebetsanliegen machen und würdest sagen, die bete ich ab heute immer für die Gemeinde, so einmal die Woche. Schaut mal, ich habe euch das mitgebracht für den Bereich Liebe tut nicht groß. Du könntest zum Beispiel das einmal die Woche beten. Vater, ich bitte dich für mich und für meine Geschwister, dass wir uns in Demut und Bescheidenheit üben. Hilf uns bitte aus Selbstlosigkeit heraus zu dienen, nur das Wohl des anderen im Blick zu haben und bewahre uns vor jeder Form von Arroganz, Hochmut, Selbstdarstellung oder Besserwisserei. Amen. So, das ist jetzt eine Zeile mal zusammengefasst in einem Gebet. Stell dir vor, du würdest das machen für jede Zeile und du würdest das einfach einmal die Woche beten. Was würde passieren? Naja, du würdest dich selber verändern, weil du würdest dich alleine durch das Gebet daran erinnern, was bei dir Sache ist. Das ist wie so ein TÜV-Bericht, den man durchliest, nur halt als Gebet. Es tut mir leid, wenn ihr hier den Hörer und da den Täter habt, ist in der Mitte der Denker. Es ist einfach so, so funktioniert Leben. Ja? Der Hörer wird zum Denker und dann zum Täter. Du musst irgendwas tun, damit sich in deinem Leben was ändert. Deswegen Punkt 5. Neue Gewohnheiten einüben. Das ist einfach wichtig. Hier betrittst du den eigentlichen Veränderungsprozess. Ich suche mir eine Sache raus, wo ich anders werden will und überlege mir ganz konkret, was kann ich anders machen. Also ich habe mir bei den vier Punkten, die ich euch gezeigt habe in dieser Übersicht, hier, ich habe mir jetzt erstmal vorgenommen, ich will einmal die Woche mich selber erstmal daran erinnern, dass es diese vier Punkte gibt. Jetzt wirst du sagen, das ist doch gar nichts. Stimmt, ist nicht viel. Aber einmal in der Woche, ich habe das auf so eine Gebetsliste gepackt, die kommt einmal die Woche, ja, da haben wir draufgeschrieben, denke ich kurz drüber nach, wie sieht's aus? Wie war die letzte Woche an diesen vier Punkten? Fällt dir irgendwas ein, wo du merkst, da war eine Versuchung, das war gut, das war nicht so gut? Einfach mal anfangen, drüber nachzudenken. Ein erster kleiner Schritt. Und wenn du überlegst, ja, was kann man noch tun? Antwort, alles. Tu, was du für dein Leben, wo du denkst, das ist richtig. Eine Sache möchte ich dich vorwarnen. Es reicht nicht, etwas nicht tun zu wollen. Das ist nicht genug. Also zu sagen, ich mache es gleich als Gebet, Herr, mach mich weniger ungeduldig. Das wird wahrscheinlich, du kannst das schon beten, aber es ist wenig zielführend. Warum? Weil ich lerne Geduld in Situationen, wo man halt geduldig sein muss. Also es wäre besser, ich würde mir vornehmen, okay, wenn ich das nächste Mal in so eine Ungeduldssituation reinkomme, ich merke, wir spüren das ja, also ich, Ja, du dieses, ein bisschen brummelig innen drin, ja, so, es kommt so ein bisschen auf. So, jetzt könnte ich mir ja vornehmen und könnte sagen, ich will, wenn sowas passiert, ich will mir zwei Bibelverse vor Augen halten, so ganz kurze, weil ich bin vielleicht nicht so gut im Auswendiglernen. Der erste heißt, die Liebe ist langmütig, vier Worte, ein Vers, super. Der zweite ist genauso kurz, der Langmütige ist reich an Verständnis, Sprüche 14, Vers 29. Ich könnte ja, wenn ich das Grummeln merke, sagen, meine Reaktion auf Grummeln ist, ich hole einen Zettel raus, da stehen die zwei Verse drauf, die lese ich durch und dann nehme ich mir einfach vor und sage mir, nee, ich möchte das jetzt nicht. Und dann kann ich was beten, sagen, im Namen Jesu Christi, ich möchte das jetzt nicht, das ist die Wahrheit, so möchte ich leben. Und wenn du Angst hast, anderes Thema, nämlich geistlicher Kampf, dass es da dämonische Mächte gibt, die deine innere Unruhe und deine emotionale Prädisposition gleich mitbenutzen, um dich noch ein bisschen zorniger zu machen, kannst du auch gleich noch sagen. Und übrigens, wenn da im Hintergrund noch irgendjemand mitwurstelt, der da nichts zu suchen hat, im Namen Jesu, ihr hört auch auf. Ja, das ist dann so geistlicher Kampf. Ja, wir können also den geistlichen Mächten auch gleich mit gebieten, wenn die dahinter stehen und uns zu bösem Tun anstacheln wollen. Das wäre eine Idee, statt zu sagen, ich mache gar nichts, ich lese erstmal das durch. Da sagst du, aber da ändert sich doch noch gar nichts. Das weißt du doch nicht. Fang doch erstmal an. Mach das doch erstmal ein Vierteljahr. Neue, gute Gewohnheiten kann man als Experimente machen, mal 3 Monate ausprobieren. Wo lande ich in 3 Monaten mit der Sünde, wenn ich sie mal wahrnehme? Ich will das nochmal sagen. Sünde wird dann ihre Gefährlichkeit und ihre Persistenz, also dass sie da ist, verlieren, wenn du sie in Augenschein nimmst, wenn du sagst, Halleluja, ich hab dich. Da fängt's an. Ich hab dich, ich kenne dich, ich habe einen Namen für dich. Ich weiß noch nicht, wie ich mit dir umgehe, aber ich krieg dich los. Wisst ihr, wie so ein Pickel. Ja, vielleicht, oder so eine Warze, wo du denkst, ich krieg dich los. Du bleibst hier nicht. Oder mein Lieblingsbeispiel, die Ratte im Keller. Ich fang dich. Okay, das war's. Übe dich zu neuen Gewohnheiten, werde anders, wage Experimente, werde lieber. Sei Schnecke, aber unaufhaltsam. Und wenn du dann merkst, ich stehe mir selber im Weg, ich komme irgendwo nicht weiter, dann bitte wende dich an die Gemeindeleitung, überlege zusammen mit ihnen, wie es anders gehen könnte. Vielleicht brauchst du eine Salbung, vielleicht brauchst du Seelsorge. Vielleicht brauchst du eine Therapie. Wende dich dorthin, lass dir helfen, aber bleib nicht stehen. Dreh dich nicht im Kreis. Lerne es zu lieben. Du tust das nicht für Gott. Du tust das primär für dich selber. Und du tust es für die Gemeinschaft. Und deswegen trau dich. Trau dich, ein kleines bisschen anders zu werden. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.